Zum einen sehr wichtig ist, dass eine sehr gute Zahnhygiene aufrechterhalten wird. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass insbesondere der Mundraum dazu neigt, dass eben dadurch Bakterien in den Körper kommen können. Hauptrisikogruppe wäre die Patienten, die schon mal eine solche Entzündung gehabt haben oder Patienten, die eben an den Klappen operiert wurden, wo künstliche Klappen drin sind, aber auch Schrittmacherkabel oder sowas überall, wo wir künstliche Bestandteile in den Körper eingebracht haben. Wir waren initial sehr großzügig mit der Gabe einer Antibiotikumsprophylaxe und sind jetzt eher zurückhaltend geworden.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung und ich möchte heute ein Thema ansprechen, das vor allem für Menschen mit Herzerkrankungen, etwa der Klappen, sehr wichtig ist, nämlich die Endokarditis. Das ist eine Entzündung der Herzinnenhaut, die sich zu einer lebensbedrohlichen Infektion ausweiten kann. Wie erkennt man, dass sich eine solche Entzündung anbahnt? Und wer ist besonders gefährdet? Ja, und vor allem, was könnte man vielleicht auch präventiv tun? Diese und weitere Fragen kläre ich im Gespräch mit Professor Dr. Stefan Franz, Direktor der Medizinischen Klinik 1 am Universitätsklinikum Würzburg. Ja, und damit hallo, Professor Franz, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, grüß Gott zusammen. Freut mich, dass der Podcast zustande kommt.
Professor Franz, vielleicht können Sie unseren HörerInnen zunächst einmal erklären, was denn überhaupt bei einer Endokarditis im Herzen passiert und warum diese Erkrankung dann so ernst genommen werden muss.
Also die Herzklappen, die sind ja ausgekleidet mit einer Zellschicht, die heißt Endokard. Und auf diesem Endokard können sich, wenn das vorher leicht beschädigt ist, leicht Gerinnsel bilden. Und in diesen Gerinnseln können sich dann eben Bakterien absetzen, die zu einer Infektion der Klappen führen. Und wenn diese Infektion fortschreitet, dann können eben Herzklappen zerstört werden und dadurch die Funktionen des Herzens erheblich beeinträchtigt werden, sodass es eben bis zur Todesfolge gehen kann.
Aber diese Infektion überhaupt zustande? Also wie kommen Bakterien und Pilze überhaupt bis zu unserem Herzen und den Herzklappen?
Ja, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wenn man im Blut von Menschen misst, dann gibt es immer mal wieder, dass Bakterien kommen, zum Beispiel kleine Läsionen an der Haut machen das, aber auch sowas wie regelmäßiges Zähneputzen. Da entstehen immer kleine Bakterämien, nennen wir das, also so ein bisschen Bakterien, die eben in den Körper eindringen und die normalerweise eben von unserem Abwehrsystem ganz gut abgewehrt werden. Und sich in diesem Fall, wenn eben schon Schädigungen an der Herzklappe sind, dann eben auf einer Herzklappe auch mal legen können.
Das heißt, es sind nicht alle Menschen gleichermaßen gefährdet, also von diesem natürlichen Prozess. Aber wie würde ich denn überhaupt erst mal merken, dass sich so eine Entzündung, eine Endokarditis anbahnt als Patient?
Ja, das ist ganz
nachher vielleicht als Arzt in der Praxis. Wie stellt man sowas fest?
Auch als Arzt in der Praxis ist wahnsinnig schwierig, diese Diagnose richtig zu machen. Das liegt da zum einen daran, dass das sich so wie ein Chamäleon verhalten kann. Das heißt, ganz unterschiedliche Beschwerden machen kann, die meistens auch gar nicht spezifisch sind. Also das Häufigste ist einfach, dass man wie bei einer Erkältung Fieber hat, sich unwohl fühlt. Und so spezifische Zeichen treten erst ganz spät auf. Die Erkrankung ist extrem selten, tritt somit 1 auf 100.000 bis 2 auf 100.000 auf. Das heißt, auch viele Ärzte werden diese Erkrankung in ihrem Leben gar nicht sehen. Und die durchschnittliche Zeit, bis sie diagnostiziert wird, die braucht zwischen 2 und 3 Monaten, was auch zeigt, wie schwierig es ist, diese seltene Diagnose zu machen. Und auch es gibt so schon ein paar Dinge, wo man immer drauf gefasst sein muss. Und das ist eben, wenn schon bekannt ist, dass was an den Klappen nicht stimmt oder vielleicht auch mal künstliche Herzklappen implantiert wurden oder schon mal so eine Herzentzündung war, so eine Endokarditis, dann muss man eben besonders alert sein, dass es zu einer solchen Infektion der Herzklappen kommt.
Das heißt, die sogenannten Risikopatienten, wir hatten es ja in der Anmoderation auch gesagt, dass es Menschen mit Herzerkrankungen gibt, die ein besonders erhöhtes Risiko haben. Die müssen dann also besonders aufmerksam sein, wenn irgendwie sich ja ein merkwürdiger oder merkwürdig anfühlender Infekt anbahnt.
Genau so, ja. Oder ein Infekt, der jetzt auch nicht so einfach weggeht wie sonst. Und wie gesagt, ja, ich hatte es ja gerade schon gesagt, also Hauptrisikogruppe wäre die Patienten, die schon mal eine solche Entzündung gehabt haben oder Patienten, die eben an den Klappen operiert wurden, wo künstliche Klappen drin sind, aber auch Schrittmacher, Schrittmacherkabel oder sowas überall, wo wir künstliche Bestandteile in den Körper eingebracht
haben. Und noch eine ganz wichtige Gruppe sind auch diejenigen Patienten, die einen angeborenen Herzfehler haben und da dann auch eine entsprechende Korrektur stattgefunden hat und vielleicht Fremdmaterial dann im Herzen
ist. Exakt, so ist es, wobei das wirklich sehr wenig Patienten sind. Mhm.
Nochmal ganz kurz auf die Patienten mit den Herzklappen zurück, denn diese Zahl, die wächst ja auch im Zuge unserer immer älter werdenden Gesellschaft. Sind dabei diejenigen Menschen, die eine biologische Herzklappe, genauso gefährdet wie diejenigen, die eine Kunstklappe aus einem Kunststoff erhalten haben, also eine mechanische Klappe?
Ja, das ist leider so. Also beide sind stark gefährdet. Und Sie haben es ja richtig gesagt, wir haben jetzt neue Klappentherapien mit der TAVI, also mit Klappen, die interventionell vor allen Dingen in der Aortenposition eingebracht werden können. Dadurch kommt es zu einem starken Anstieg von Patienten mit implantierten Klappen und dadurch sehen wir auch einen Anstieg der Gesamtzahl an Endokarditis-Fällen. Ja. Mhm. Gerade dort muss man gut aufpassen.
Jetzt ist es natürlich wichtig, eben genau, dass es gar nicht erst zu so einer Endokarditis kommt. Auf der anderen Seite sind es so Alltagssituationen, wodurch Keime in unsere Blutbahn geraten können. Zu welchen Maßnahmen im Alltag raten Sie denn, um das Endokarditis-Risiko zu reduzieren oder so gering wie möglich zu halten?
Ja, wir empfehlen ein Maßnahmenpaket letztlich. Das sind unterschiedliche Dinge, die ich Ihnen hier nochmal erzählen kann. Also zum einen sehr wichtig ist, dass eine sehr gute Zahnhygiene aufrechterhalten wird. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass insbesondere der Mundraum dazu neigt, dass eben dadurch Bakterien in den Körper kommen können. Das heißt, also die Empfehlungen sind, dass man täglich Zahnseide verwenden sollte, dass man zweimal täglich die Zähne putzt und dass man regelmäßig zum Zahnarzt eben geht und der seine Kontrolluntersuchungen macht. Dann geht es aber auch um eine gute Hauthygiene, weil auch die Haut ist ein potenzieller Eingriffs- oder Eindringpforte für Keime. Man soll also das Risiko für Hautverletzungen minimieren, wenn Hautläsionen auftreten oder Zeichen einer Infektion da sind, dann eben schauen, ob es zu Rötungen, Schwellungen, Eiter- oder Druckempfindlichkeiten kommt, damit man dort eben agieren kann. Dann soll man sich nicht tätowieren und piercen lassen, weil eben auch das zur Keimeinschwemmung kommen kann. Und insgesamt sagt man, man soll eben auf Infektionen achten, wenn jetzt ohne ersichtlichen Grund Fieber ist, dass man dann eben zu einem Arzt geht und nochmal insbesondere auf dieses Endokarditis-Risiko sich bezieht. Und dann sollte man eben auch keine Selbstmedikation mit Antibiotika haben. Das hat den Hintergrund, dass man uns den entsprechenden Diagnosealgorithmus dann damit kaputt machen würde. So dass das bitte nur in Rücksprache eben mit den entsprechenden Fachärzten sein sollte.
Die hatten gerade Dinge, die modern sind, wie Piercings und so auch erwähnt. Gibt es da noch andere Do's und Don'ts für Risikopatienten, also worauf sie achten sollen und was sie möglichst unterlassen sollten?
Ja, genau. Also wie gesagt, das, was ich gerade eben gezeigt habe. Und vielleicht noch ein Punkt ist, alle Patienten bekommen ja so eine Karte, wo drauf steht, dass sie ein erhöhtes Endokarditis-Risiko haben. Und das sollen sie dann eben auch bei den entsprechenden Ärzten vorzeigen, damit auch die Ärzte wissen, dass dort ein erhöhtes Risiko besteht. Und auf diesen Karten steht ja auch immer so ein bisschen eine Handlungsanweisung drauf für Patienten. Oder Entschuldigung, für die Ärzte, damit die auch genau wissen, was sie in diesem Fall zu tun haben.
Genau, wir können das mal auch zeigen von der Herzstiftung. Haben wir mit Ihnen gemeinsam ja entwickelt, haben wir auch so einen Endokarditis-Pass, wo das auch dann quasi mit drin enthalten ist, diese wichtigsten Tipps.
Genau. Und bitte ruhig den Ärzten zeigen, weil nicht jeder ist dann unbedingt auch in dem Moment fit, weil wie gesagt, es ist nichts, was so häufig auftreten wird und es ist schön, wenn von Patientenseite aus das dem Arzt dann eben auch nochmal gezeigt wird, damit er auch dran denkt.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Kann ich denn umgekehrt etwas tun, um mein Immunsystem zu stärken, gerade vielleicht als gefährdeter Herzpatient, damit so ein Endokarditis-Risiko noch unwahrscheinlicher wird?
Also wenn man keinen Immunmangel hat, das tritt zum Beispiel auf bei spezifischen Krebserkrankungen, dann gibt es jetzt eigentlich nichts, was man so 100% machen könnte, um sein Immunsystem zu stärken. Es wird uns zwar viel gezeigt, aber Da helfen nur die üblichen Hausmittel, die Sie auch kennen. Also jetzt nichts Dramatisches. Für uns wichtig ist, wie gesagt, dass die Haut intakt ist und dass die Mundhygiene stimmt. Mhm.
Müssen denn die Patienten, die Risikopatienten besonders auf vielleicht Impfschutz achten oder macht das?
Ja, also Impfschutz ist immer wichtig und ich bin auch ein Vertreter des Impfschutzes, aber es gibt jetzt keinen spezifischen Impfschutz, der vor einer Endokarditis schützen würde. Mhm. Also die Keime sind in unseren normalen Impfvorsorgen nicht abgedeckt, aber es ist natürlich so, dass auch selten können auch mal andere Keime dann eben auf die Herzklappe kommen, sodass, wie gesagt, wir einen ausreichenden Impfschutz, wie er ja auch empfohlen wurde.
Genau, dass der Körper vielleicht generell besser gegen Erreger geschützt ist. Aber bei dem Thema Prophylaxe, Sie hatten vorhin gerade auch schon Antibiotika erwähnt. Mhm. Natürlich nicht selbst irgendwie mit Antibiotika experimentieren, aber in den Leitlinien wird ja auch explizit zum Schutz zu einer Antibiotikagabe geraten. Wann ist das denn genau der Fall und vielleicht wann auch eher nicht oder nicht mehr? Es hat sich einiges geändert.
Genau, da hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Wir waren initial sehr großzügig mit der Gabe einer Antibiotikumsprophylaxe und sind jetzt eher zurückhaltend geworden. Hintergrund ist, dass die Fälle, wo man die Endokarditis einem konkreten Ereignis zuweisen kann, doch eher selten sind. Wo wir es aber empfehlen würden, ist eben bei Eingriffen am Zahnapparat, da insbesondere wenn Zähne gezogen werden oder wenn der Kieferchirurg oder Oralchirurg eben Eingriffe vornimmt, wenn an Zahnfleisch manipuliert wird oder eben an der Zahnspitzen etwas gemacht wird, dann wäre die Antibiotikumsprophylaxe indiziert. Und man kann sie geben bei allen Operationen, wo man denkt, dass Keime in die Blutbahn kommen könnten. Das könnte zum Beispiel sein, wenn man am Atemtrakt was macht oder eben auch im Magen-Darm-Trakt oder im Urogenitaltrakt oder am Haut irgendwas inzidiert werden muss oder auch am Bewegungstrakt. Das wäre dann aber in Abhängigkeit davon, ob der zuständige Arzt es für nötig empfindet oder nicht. Also da ist die Empfehlung da nicht so streng.
Okay, aber zumindest alles, was blutig im Mundraum passiert, da würde man zur Antibiotika-Prophylaxe raten. Aber eine professionelle Zahnreinigung würde dann nicht drunter fallen.
Nein.
Nein, genau. Und bei der Auswahl der Antibiotika, worauf ist dabei generell dann zu achten?
Genau, also da muss man entscheiden, ob man das jetzt prophylaktisch nimmt. Prophylaktisch, das müsste in dem Pass, oder das steht in dem Pass, das wissen wir ganz genau, ja, was man dort geben soll. Dann würde man Amoxicillin im Moment empfehlen als orale Antibiose. Und das soll man so circa eine Stunde vor dem Eingriff einnehmen. Wenn man eine Endokarditis hat, dann gibt es natürlich auch spezifische Antibiotika. Da haben wir Antibiotikaregime, wo wir allgemein alle Keime erwischen, die normalerweise dabei sind. Und dieses Regime würden wir dann anpassen in Abhängigkeit von dem Keim, den wir nachweisen. Denn bei den Patienten, die mit Fieber zu uns kommen, würden wir eine Blutkultur vorher abnehmen. Und in 70-80% der Fälle bekommen wir dann auch einen Keim angezüchtet, den wir dann ganz spezifisch eben angehen können und wo wir dann auch eine sehr gute Erfolgsaussicht haben.
Aber die klassische Prophylaxe vor einem blutigen Zahneingriff, das wäre etwa eine Stunde vorher dann zum Beispiel Amoxicillin als Tablette einnehmen.
Genau. Mhm. So ist es.
Und Sie haben schon gesagt, Endokarditis an sich ist Gott sei Dank sehr, sehr selten. Wenn doch jetzt aber der Fall eingetreten ist, dass schon mal so eine Endokarditis aufgetreten war, auf was muss ich dann als Patient in der Nachsorge achten, um vielleicht auch einen Rückfall zu vermeiden?
Ja, also es ist einmal zum einen, würde man regelmäßige Kontrollen beim Kardiologen vorschlagen, einfach, dass man sich anschauen kann, wie die intakt die Klappen noch sind, ob es dort zu irgendwelchen Veränderungen kommt. Und ansonsten gelten genau die Maßregeln, die wir vorher gesagt haben, zur Mundhygiene, zur Hauthygiene, bei Fieberschüben aufpassen, einfach alert sein, dass dort etwas sein könnte.
Einfach weil man weiß, man ist generell Risikopatient.
Genau.
Und noch eine andere Frage zur anstehenden Urlaubszeit. Gibt es da etwas, worauf Risikopatienten bei Reisen besonders achten sollten? Also bestimmte Reiseziele oder Aktivitäten, die sie eher vielleicht vermeiden sollten?
Ja, also ich glaube, es gilt das, was im Urlaub allgemein gilt, wenn Krankheiten da sind. Das heißt, man soll ein gutes Medikamentenmanagement haben. Das heißt, die Medikamente, die man braucht, soll man auch mitnehmen und entsprechend auch im Handgepäck, damit es nicht verloren gehen kann. Dann, wie gesagt, Hygiene ist nach wie vor wichtig und man sollte dann eben auch versuchen, jetzt zum Beispiel beim Wandern oder Ähnlichem die Verletzungen an der Haut zu vermeiden und wenn sie da sind, das alles sorgfältig eben reinigen und beobachten. Man sollte eben keine unnötigen Risiken eingehen, das heißt irgendwie in zweifelhaften Gewässern sollte man dann nicht unbedingt baden gehen und bei Insektenstichen eben aufpassen. Ja, und ansonsten würde ich halt empfehlen, das hängt so ein bisschen vom Gesundheitszustand ab, weil wenn man topfit ist, gilt es nicht, aber wenn man nicht ganz so fit ist, würde ich halt eher in Länder fahren, die auch ein entsprechendes Gesundheitssystem haben, auf das man sich dann verlassen kann.
Das heißt also vor allem eigentlich so eine Infektionsprophylaxe, ein Desinfektionsspray oder eine Salbe, so eine Jodsalbe dabei haben, dass man, wenn dann doch Kratzer oder kleinere Verletzungen auftreten, dass man es gleich versorgen kann.
Genau.
Zum Abschluss noch eine Frage, Professor Franz. Was ist denn generell so Ihr wichtigster Ratschlag für Menschen mit erhöhtem Endokarditis-Risiko?
Ja, also ich würde sagen, also unseren Pass dabei haben, damit man eben alle darauf aufmerksam machen kann. Mhm. Dann einfach persönlich wissen, dass man ein erhöhtes Risiko hat und wie gesagt auf Haut- und Mundhygiene achten. Und wenn man unklares Fieber auftaucht, dann eben auch zum Arzt gehen, damit man das abklärt und gegebenenfalls auch weiter abklärt. Und den Arzt ruhig darauf hinweisen, dass man hier eine Klappe oder Ähnliches hat oder vielleicht auch schon mal eine Endokarditis durchgemacht hat.
Ganz wichtig. Ja, vielen Dank, Professor Franz, für diese sehr praktischen Informationen zum Schutz vor Endokarditis.
Ja, gerne. Ihnen allen alles Gute.
Als wichtigste Botschaft können wir also mitnehmen, wer zu einer Risikogruppe für diese Form der Entzündung gehört, der muss nicht in Angst leben, weil es doch wirklich sehr selten ist. Aber er sollte aufmerksam sein und, wie gesagt, die Hygienemaßnahmen beachten. Und dann am besten stets auch den erwähnten Endokarditis-Ausweis bei sich tragen, den die Deutsche Herzstiftung gemeinsam mit Professor Franz auf Basis der aktuellen Empfehlungen entwickelt hat. Er kann kostenfrei über die Website bestellt werden, wo es natürlich auch noch weitere Informationen zur Herzgesundheit gibt. Für heute sage ich deshalb Tschüss! Das war wieder Impuls, Wissen für Ihre Gesundheit. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast und hinterlasst sehr gerne eine Bewertung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.